Also, ich möchte zunächst einmal Ihnen dieses Themengebiet der Konstantprogrammierung in einer kleinen Einführung näher bringen. Was ist das überhaupt? Da müssen wir zunächst einmal klären, was wir unter dem Begriff Constraints verstehen. Nun, wenn Sie nachschlagen im Wörterbuch, dann sind Constraints auf Deutsch übersetzt natürlich Rand- oder Nebenbedingungen, Konditionen. Das beschreibt es eigentlich schon ganz gut. Wir meinen Constraints dabei als Bedingungen durchaus im mathematischen Sinn, also wohl fundiert, wie wir dann sehen werden, auch im Laufe der Vorlesung, auch wohl fundiert, nicht in der Mathematik, sondern auch in der Logik. Und andererseits meinen wir aber Constraints auch als eine Möglichkeit, um damit komplexe Probleme mit Hilfe einer Programmiersprache, die dann eben Constraints hat, lösen zu können. Constraints, Bedingungen sind natürlich allgegenwärtig, ganz naiv in unserem Leben als physikalische Constraints, insbesondere in Raum und Zeit, als die Dimensionen, die uns sozusagen beschränken, einschränken. Und wenn Sie hier jetzt sitzen in dieser Einführungsveranstaltung, dann haben Sie natürlich auch schon einige Constraints gelöst oder erfüllt. Denn Sie haben sich überlegt, wie Sie mit dem Bus oder mit Ihrem Radl oder mit dem Auto fahren müssen, damit Sie rechtzeitig hier sind. Also Sie haben irgendwie halbbewusst temporäre oder zeitliche Constraints gelöst und Sie haben dann diesen Raum gefunden. Also Sie haben auch eine Route geplant, also auch damit örtliche, räumliche Constraints gelöst. Das Wesentliche ist natürlich, dass wenn wir uns mit der Informatik, mit Constraints beschäftigen, dann gibt es immer einen Abstraktionsschritt. Also wir werden zunächst einmal von diesen konkreten Constraints abstrahieren. Und eine ganz tolle Abstraktion aus der theoretischen Informatik ist das sogenannte Map-Coloring-Problem, also das Färben einer Landkarte oder Graph-Coloring, das Färben eines Graphen abstrahiert. Also es geht darum, eine Landkarte mit Ländern mit möglichst wenig Farben einzufärben, sodass benachbarte Länder unterschiedliche Farben bekommen. Die mathematisch-informatische Abstraktion ist dann eben ein Graph, wo die Knoten des Graphen die einzelnen Länder repräsentieren. Also hier habe ich es mir schon einfach abstrakt gemacht. Es gibt keine Ländernamen, sondern nur Zahlen für diese Länder. Und zwei Länder sind in diesem Graphen genau dann verbunden, wenn sie benachbart sind. Wir können dann davon sprechen, dass das gleichzeitig auch ein Constraint-Graph ist, der die Einschränkungen dieses Problems darstellt. Nämlich, dass genau dann, wenn es eine Kante hier gibt, dann heißt es, die Knoten müssen mit unterschiedlicher Farbe eingefärbt werden. Und das wäre also eine Lösung mit Rot, Grün und Blau mit drei Farben. Und was Sie rechts davon sehen, ist bereits ein voll funktionsfähiges Constraint-Programm, das beliebige Landkarten einfärben kann. Die Syntax, die ich hier verwende, ist eine Prolog-Syntax. Das heißt, traditionellerweise oder klassischerweise gibt es diese Constraint-Bibliotheken in Implementierungen von Prolog, aber nicht nur, natürlich auch in herkömmlichen Programmiersprachen wie Java. Sie sehen also, dass Sie da mit ein paar Zeilen Prolog-Code auskommen, das Problem zu lösen. Was passiert hier? Im Wesentlichen wird hier dieses Prädikat färben definiert und eine logische Variable map, also Variablen haben große Anfangsbuchstaben, und map ist einfach eine Liste von 6 Variablen, V1 bis V6, die für die Farben der Länder steht. Das heißt, wir ordnen dieser Map, dieser Landkarte und damit den Variablen in der Liste die drei Farben R, G, B, also Rot, Grün oder Blau zu. Das machen wir durch dieses Built-in, durch dieses eingebaute Prädikat Domain. Das sagt also, der Wertebereich dieser Variablen soll die Farben R, G, B sein. Und dann kommt das Wesentliche, das ist die Definition sozusagen der Constraints. Also wir haben hier ein spezielles Constraint, das heißt all diff, alle verschieden auf Deutsch, das heißt also, dieses Constraint sagt, dass all seine Argumente Variablen sein müssen, die voneinander verschiedene Werte bekommen sollen. Das heißt, die Variablen sind zunächst wie im Prolog üblich ungebunden, haben keinen Wert und sollen jetzt aus diesem Wertebereich RGB jeweils genau einen Wert natürlich zugeordnet bekommen, sodass aber diese All-Diff-Constraints, also diese Einschränkungen, diese Nebenbedingungen erfüllt sind, also dass zum Beispiel die drei Variablen V1, V2, V3, das ist in der Landkarte hier, voneinander verschiedene Farben bekommen sollen, weil die ja paarweise aneinander grenzen und so weiter. Wir schreiben also hier alle Variablenkombinationen auf mit Hilfe dieses Constraints, die sich voneinander unterscheiden sollen. Und am Schluss wird nochmal ein vordefiniertes Prädikat aufgerufen, Labeling, das stößt die Suche an. Denn zunächst einmal passiert gar nichts, aber erst wenn man Labeling aufruft, versucht man mal für das erste Land eben zum Beispiel Rot auszuprobieren. Und dann macht der Constraint-Löser, der eingebaut ist und im Hintergrund für uns werkelt und diese Constraints zu erfüllen sucht, bereits seine Arbeit. Das heißt, es wird hier nicht gewartet, bis man durch systematisches Ausprobieren, das heißt Suche etwa für alle Variablen V1, V2 und V3 Werte bekommen hat. Im ersten Durchgang wären das wahrscheinlich für alle drei Variablen der gleiche Wert rot, wenn man also einfach den ersten passenden Wert nimmt. Also man wendet diese Constraints nicht mehr als Tests an, sondern sozusagen im Vorfeld, um den Suchraum einzuschränken. Das heißt also, sobald man weiß, dass V1 rot ist, weiß man oder weiß dieses Constraint mit Hilfe des Constraint-Lösers, dass V2 und V3 nicht mehr rot sein können. Dann kann ich für V2 im nächsten Suchschritt grün wählen und dann weiß ich aber sofort, dass V3 blau sein muss. Also ich kann systematisch schließen, das passiert im Hintergrund, das muss ich alles nicht ausprogrammieren. Und damit kann ich natürlich das Problem effizienter lösen. Wenn ich das Problem nämlich durch naive systematische Suche löse, dann habe ich einen im schlimmsten Fall exponentiellen Suchaufwand, das heißt, ich muss alle Kombinationen durchprobieren. Also für jedes Land alle Farben. Also exponentieller Komplexität ist natürlich halsbrecherisch, denn wenn das Problem, die Landkarte ein bisschen größer wird, irgendwann einmal ist es viel zu langsam. Also mit jedem Land, das ich hinzufüge, multipliziert sich ja dann bei der Suche der Suchaufwand um die Anzahl der Farben, die ich zur Verfügung habe. Mit diesem Verfahren kann man aber im Durchschnitt dann eine wesentlich bessere Laufzeit erzielen, weil man also eben zum Beispiel, wenn man eben von V1 und V2 Farben gewählt hat, sofort für V3 die Farbe eindeutig festlegen kann und so weiter. Dieses Landkartenfärbeproblem ist in der theoretischen Informatik ein klassisches Beispiel. Es ist auch berühmt, weil es war das erste, oder damit verbunden war das erste Theorem, das mit Computerhilfe 1976 bewiesen wurde. Das Theorem war nämlich, ob es möglich ist, beliebige Landkarten, egal wie verschachtelt die Länder sind, mit höchstens 4 Farben zu färben. Man hat sich schon seit Jahrhunderten gedacht, dass das eigentlich gehen müsste. Also man hat kein Gegenbeispiel gefunden, aber man hat es nicht beweisen können. 1976 ist es gelungen mit Computerhilfe, allerdings auch noch mit sehr vielen händischen Eingriffen. Man hat das Problem auf ca. 2000 Spezialfälle, also Spezialgraphen reduziert und dann die ganzen Kombinationen durchgespielt und das Ganze, der Beweis selbst, war dann ein Ausdruck von über 100 Seiten. Und dann hat man eigentlich über 20 Jahre lang gestritten, ob das jetzt wirklich als Beweis zählt, weil es hat eigentlich niemand wirklich durchprüfen können. Ein Deutscher, der Herr Schmidt, hat dann in seiner Dissertation einmal 40 von diesen 100 Seiten durchgeackert und irgendwas Verdächtiges gefunden. Also man war sich nie ganz sicher, ob der Beweis jetzt zählt oder nicht. In der Zwischenzeit ist natürlich die Computertechnologie und auch die Software zum Theorembeweisen, zum automatischen Beweisen hat sich weiterentwickelt und Mitte der 90er Jahre hat man es dann tatsächlich auch am Computer ordentlich durchbeweisen können und damit waren auch die letzten Zweifel beseitigt. Also man kann beliebige Landkarten, aber nicht natürlich beliebige Graphen, sondern eben nur sogenannte planare Graphen mit höchsten 4 Farben färben. Hier mein anderes Beispiel, wo man im schlimmsten Fall mit Suche arbeiten muss, das ist das Sudoku. Sie kennen sich, also ich muss es nicht erklären, Sie müssen die Ziffern von 1 bis 9 in jede Zeile Spalte und in jedes dieser großen Quadrate verteilen, sodass sich in diesen einzelnen Einheiten keine Ziffern wiederholen. Da gibt es natürlich bestimmte Techniken, wie man das lösen kann. Also hier kann man zum Beispiel beobachten, dass die 5 natürlich dann nicht mehr in dieser Zeile vorkommen kann, und weil ich hier auch eine 5 habe, kann die auch nicht mehr in dieser Spalte vorkommen, und hier gibt es auch eine 5, also kann es auch hier nicht mehr vorkommen, und dann schaut es für dieses rechte obere Rechteck natürlich schon so aus, dass die 5, nachdem sie ja an den rot durchkreuzten Kästchen nicht mehr stehen darf, nach unserer Spielregel nur mehr in das grüne Kästchen eingetragen werden kann. Das heißt also, wir haben hier durch Constraint-Schließen von Kopf aus, von Hand aus festgestellt, der 5er muss hier stehen. Wir können das wieder als ein Logikprogramm aufschreiben, als ein Constraint-Logikprogramm und lösen. Wir nummerieren die 81, also die 9x9 Kästchen durch, wie beim Schachbrett mit einer Buchstaben-Ziffern-Kombination, also A1 bis A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 9. Und dass hier der 5er kommt, würde dann bedeuten, dass die Variable C7 an gleich 5 ist, also an den Wert 5 gebunden ist. Die Problemformulierung ist ganz analog eigentlich wie bei dem Färbeproblem. Was wir hier natürlich vornehmen, ist eine Abstraktion. Also wir haben ein Problem, das sich einmal als Landkarte präsentiert, einmal als dieses Spielfeld. Und hier abstrahieren wir und da stellen wir fest, es hat eine durchaus ähnliche Struktur. Also wir haben unsere jetzt 81 Variablen, die diese Matrix formen. Diese Variablen nehmen jetzt den Wertebereich der Ziffern von 1 bis 9 an. Und wir haben wieder eine Reihe von diesen All-Diff-Constraints, das nämlich A1 bis A9, diese Variablen, also die Spalten und natürlich auch A1, B1 bis I1, die Zeilen und auch die einzelnen Quadrate voneinander verschiedene Werte bekommen können. Und das können Sie wieder laufen lassen. Das Programm passt auf eine halbe Seite und das wird Ihnen jedes Sudoku in ein paar Millisekunden lösen. Oder Ihnen auch, wenn Sie es ein bisschen modifizieren, Sudoku-Probleme generieren. Also für Constraint-Programmierer ist damit Sudoku abgehakt. Es gibt ein anderes klassisches Problem, das ist das Ein-Damen-Problem. Sie haben ein Schachbrett, das ist natürlich üblicherweise 8x8 Felder groß. Damit das Problem aber interessant wird, kann man es beliebig quadratisch machen, also auch 10x10 oder 100x100. Oder was auch immer Sie wollen. Also, und Sie wollen hier Damen positionieren, sodass sie sich gegenseitig nicht schlagen, diese Damen. Also kein Zickenkrieg. Die Damen im Schach schlagen sich dann, wenn sie in der gleichen Spalte, Zeile oder auf der gleichen Diagonale stehen. Und die Abstraktion davon sieht wieder ganz genauso aus. Jetzt haben wir also entsprechend, also beim 8x8 Schachbrett wieder für jedes Feld könnten wir eine Variable machen. Aber wir können uns hier das ganze Problem noch sogar noch ein bisschen vereinfachen. Wir können schon voraussetzen, dass natürlich in jeder Spalte nur eine Dame stehen kann, sonst würden sie sich ja schlagen. Das heißt, wir brauchen gar nicht 64 Variablen für das normale Schachbrett, sondern nur 8 Variablen. Wobei wir also dann für jede Spalte sagen, in welcher Zeile die Dame steht. Also hier steht die Dame auf A7, also das ist die Variable, die Spalte mit dem Namen A. Und wir zählen von oben runter, die steht also auf 7 und B steht auf 5 und C auf 3 und so weiter. Das heißt, wir brauchen dann nur n Variablen für ein Schachbrett der Kantenlänge n. Und der Wertebereich ist dann einfach diese Zeilenposition, also von 1 bis n eine Zahl. Am Ende wird wieder das Suchen angestoßen und die Constraints sind natürlich zunächst einmal so, dass all diese Variablen voneinander verschiedene Zahlenwerte annehmen müssen, also alldiff, alldiff, a, b, c und so weiter, weil die ja in unterschiedlichen Zeilen stehen müssen. Das ist aber noch nicht alles. Wir müssen auch sicherstellen, dass die Diagonalen berücksichtigt werden. Und da muss man jetzt schon ein bisschen mitdenken. Das alldiff kann ich da trotzdem verwenden, wenn ich hier folgenden Trick mache. Ich kann mir überlegen, wenn eine Dame, wenn zwei Damen an benachbarten Spalten sind und sich in der Diagonale schlagen können, dann kann ich also zur Folgespalte 1 dazuzählen und sozusagen die Diagonale durch dieses Dazuzählen so verschieben, dass dann der gleiche Zahlenwert herauskommt, wenn sie denn auf dieser Diagonale stehen. Also bei A7 wäre die Diagonale aufwärts, dass B auf 6 steht und 1 dazugezählt, dann bekomme ich 7. In der übernächsten Spalte würde die Dame A7 bedrohen, wenn sie auf 5 steht, 5 plus 2, also C plus 2 wäre wieder 7, D plus 3 und so weiter. Das heißt, wenn ich diese Zahlenwerte aufsteige, dazu zähle, kann ich also diese Diagonale in die Waagrechte drehen und damit kann ich wieder dieses alldiff verwenden. Und die absteigenden Diagonalen kann ich durch Subtraktion entsprechend genauso behandeln. Wir haben jetzt also gesehen, dass drei dem Anschein nach ganz unterschiedliche Probleme die gleiche abstrakte Repräsentation als Constraint-Programm haben. Das heißt, beim Constraint-Programmieren geht es natürlich wie in der Informatik allgemein auch darum, die richtige Abstraktion zu finden. Hier ist noch ein anderes Beispiel, wo man auch nochmal sieht, wie man mit Constraints schließt oder die löst. Also angenommen, Sie sind hier heute raufgeradelt mit Ihrem neuen Fahrrad, Sie haben ein neues Zahlenschloss und am Ende meiner Vorlesung fahren Sie heim, aber Sie sind so erschöpft und geplättet, dass Sie die Ziffern in diesem Zahlenschloss vergessen haben. Oder eine Ziffer, wir machen es einfach, wir vereinfachen natürlich als Informatiker. Und weil Sie einen mathematischen Background haben, haben Sie sich aber gemerkt, dass diese fehlende Ziffer, die Ihnen nicht mehr einfällt, größer gleich 5 war. Dann brauchen Sie natürlich nicht die 10 möglichen Ziffern durchzuprobieren, sondern Sie können gedanklich die Ziffern von 0 bis 4 gleich wegstreichen. Und vielleicht haben Sie sich auch noch gemerkt, es war eine Primzahl, fallen 6, 8, 9 als Vielfache von Primzahlen weg und Sie müssen nur mal 5 und 7 ausprobieren. Also statt 10 versuchen nur mal 2. Das können Sie natürlich auch, formal, mathematisch, logisch formulieren. Dieses Problem, Sie suchen eine Ziffer x, also x Element aus den Ziffern von aus der Menge der Ziffern von 0 bis 9 und logisch unverknüpft, es gilt die Eigenschaft, dass x größer gleich 5 ist und dass x die Primzahleneigenschaft hat. Das heißt, wir haben hier die Variablen und die Constraints formal aufgeschrieben und das Wesentliche ist eben, dass wir mit diesen Constraints tatsächlich mit Constraint-Lösung mit Computerhilfe auch rechnen können und es, was passiert, es werden, also es wird nicht hier einfach durchprobiert, diese neuen möglichen Werte für x und dann nachgeschaut, ob die beiden Constraints erfüllt sind, sondern wir schließen wieder. Wir schließen nämlich zum Beispiel aus dieser vorgegebenen Menge von Ziffern für x und der Bedingung, dem Constraint, dass x größer gleich 5 sein muss, dass x nur mehr in der kleineren Menge von 5 bis 9 sein kann. Also diese Schlüsse, das ist das, was eben im Hintergrund im Constraint-Löser stattfindet. Jetzt sind wir wieder zurück im Alltag. Auch im Alltag gibt es jede Menge dieses Constraint-Lösens. Ich habe schon am Anfang gesagt, also auch im Straßenverkehr sehen Sie sich die Verkehrsschilder an. Wir haben hier zeitliche Constraints für dieses Verbot hier, Verbotsschild hier. Und hier sind Sie natürlich gefordert, Sie müssen diese zeitlichen Constraints kombinieren. Ja, also verknüpfen. Dann sind auch manche gefordert, wenn Sie also hier dieses zweite Beispiel sehen, dass Sie vereinfachen müssen. Also was darf ich hier jetzt wirklich mit meinem Fahrzeug? Manchmal gibt es auch einen Widerspruch, auch beim Konstruentlesen natürlich, wie hier auf dem dritten Bild, links abbiegen oder nicht. Und manchmal gibt es auch redundante Constraints, also höchste zugelassene Höhe 2,1 oder 2,8 Meter. Da kann man natürlich ein Constraint entfernen, außer natürlich in meiner Heimat Österreich, da heißt es 2,1 Meter geht sicher und 2,8 Meter geht schon irgendwie. Ja. Wenn ich nun dieses Constraint-Lösen in eine Programmiersprache einbette und dann kann ich also vom Constraint-Programmieren sprechen, dann habe ich eine Möglichkeit, komplexe Probleme durch diese Constraints-Formulierungen, die also sehr kompakt, aber auch sehr abstrakt sind, effizienter, flexibler zu lösen. Ich kann zunächst mal das Problem, das ich habe, deklarativ modellieren. Deklarativ heißt in Bezug auf die Logik, wie wir das in dem kleinen Zahlenschlussbeispiel gesehen haben. Also ich kann die Eigenschaften und die Beziehungen zwischen den teilweise bekannten Objekten oder Variablen beschreiben als Constraints. Damit kann ich natürlich unvollständige Informationen, partielle Informationen auch gut beschreiben. Und ich kann dann den Constraint-Löser verwenden, um aus diesen Constraints, die eine Lösung meines Problems beschreiben, entsprechende Schlüsse zu ziehen. In der Hoffnung, dass dann diese Constraints gelöst werden können oder zumindest vereinfacht werden können. Und im Allgemeinen sind die Probleme, die man mit diesem Ansatz behandelt, so komplex, dass man dann also das Ganze auch mit Such- oder Optimierungsverfahren kombiniert. Und wir haben schon an diesen kleinen Beispielen gesehen, dass das ganz einfach geht. Also da stand ja am Ende nur dieses Labeling dran, also stoße die Suche an. Und das interagiert dann das Suchverfahren so mit dem Constraint-Löser, dass jedes Mal, wenn ein Suchschritt gemacht wird, sofort wieder versucht wird, Constraints zu vereinfachen. Die Vertreter der Constraint-Programmierung sprechen dann auch mit einigen Stolz davon, dass die Constraint-Programmierung so etwas wie der heilige Gral oder auf Deutsch würde man wahrscheinlich sagen, der Stein der Weisen der Programmierung sei. Also man beschreibt einfach das Problem aufgrund seiner Eigenschaften, die eine Lösung erfüllen soll, und der Computer löst es. Sie werden natürlich in meiner Vorlesung sehen, dass es nicht ganz so einfach ist. Irgendwo holen uns dann die Niederungen der Programmierung ein, aber im Prinzip ist das natürlich das Ziel, das wir Constraint-Programmierer verfolgen. Und das macht man natürlich nicht nur im akademischen Bereich oder als theoretische Spielerei, sondern das Schöne ist, dass diese Constraint-Programmierung von Anfang an in ihrer Entwicklung seit den 80er Jahren, 90er Jahren auch kommerzielle und praktische Anwendungen gefunden hat. Auf dieser Folie habe ich einige der klassischen ersten Anwender der Constraint-Programmierung aufgelistet. Lufthansa zum Beispiel hat bereits Anfang der 90er Jahre constraint-basiertes Werkzeug zur kurzfristigen Planung von Personal verwendet. Worum geht es da? Es ist typisch für die Constraint-Programmierung ein komplexes Problem. Wir haben sehr viele Constraints. Wenn wir Personal am Flughafen im Flugzeug kurzfristig einsetzen wollen, da geht es also darum, Sie haben natürlich langfristige Personalpläne, aber Flugzeuge haben mal Verspätungen, jemand meldet sich krank und dann müssen Sie kurzfristig umdisponieren. Und darum geht es in dieser kurzfristigen Personalplanung. Und dann haben Sie natürlich Constraints, dass es arbeitsrechtliche Bedingungen gibt, also darf niemand zu lang arbeiten. Sie haben Sicherheitsvorschriften, Sie können natürlich nicht zwei vollkommen unerfahrene Stewardessen an Bord eines Flugzeugs geben, also die müssen alle bestimmtes Können haben, die müssen zusammenpassen, das gleiche gilt für die Piloten. Dann wollen Sie natürlich die Kosten und die Zeit optimieren, also Sie wollen nicht, dass dieses Personal, das dann in Standby ist, stundenlang nichts zu tun hat oder dass einer ständig rotiert und der andere sitzt 10 Stunden am Flughafen und kommt nicht zum Einsatz. dann wollen sie natürlich am liebsten, dass wenn jetzt so jemand eingesetzt wird und zum Beispiel nach Amsterdam fliegt, dass er als Steward dann am Rückflug am besten auch gleich wieder arbeitet und nicht als Passagier einfach mitfliegt. Und das löst natürlich eine Kaskade von weiteren Änderungen aus. Und all diese komplexen Constraints, diese Bedingungen kann man eben sehr schön mit dieser Methodologie lösen. Der Containerhafen in Hongkong ist einer der größten Containerhafen der Welt. Wieder ein komplexes Problem. Sie haben also Schiffe unterschiedlicher Größe mit unterschiedlichsten Ladungen, die hier anlaufen und es wird umgeladen. Da muss natürlich das Dock passen von der Größe, also kann nicht ein Riesenschiff in einen kleinen Dock einlaufen lassen. Aber diese Docks haben natürlich auch ihre Spezialitäten. Es gibt Schiffe, die haben Kühlwand, da darf die Kühlkette nicht unterbrochen werden. Es gibt Schiffe, die haben giftige Chemikalien an Bord. Es gibt Schiffe, die haben sehr brennbare Dinge an Bord. Und da können sie nur an bestimmten Docks anlaufen. Dann haben sie halt Lagerhallen für die Zwischenlagerung und Schiff und sie müssen das auf andere Schiffe verteilen. Also wieder ein sehr komplexes Problem. Renault, kurzfristige Produktionsplanung, also da geht es also Autofertigung, Just-in-Time-Fertigung, also am liebsten das Auto erst erzeigen, wenn es der Benutzer, der Käufer schon bezahlt hat. Und da haben sie natürlich auch wieder diese Konflikte der Workshop, also der Arbeitsabschnitt, der Karosserien lackierte, würde am liebsten einen Tag nur grüne Autos machen und am nächsten Tag nur rote Autos. Der andere, der vielleicht Schiebedächer einbaut, der will halt zwei Tage nur Schiebedächer einbauen, egal wie die Autofarbe ist, und dann zwei Tage sich freinehmen oder sonst irgendwas. Also sie müssen das jetzt irgendwie optimieren. Da müssen sie wissen, dass wenn sie die Farbdüsen wechseln, also weil sie die Farbe ändern, dann kostet das eine bestimmte Wartezeit und das verursacht bestimmte Kosten. Da müssen sie die Farbe rausspielen und so weiter. Und dann kann man das also alles optimieren. Nokia, Softwarekonfiguration von Mobiltelefonen. Sie haben ja sehr schnelle Produktentwicklungszyklen, alle paar Monate ein neues Mobiltelefon. Die Software ist natürlich nie ganz neu, ändert sich in einigen Teilen und dann müssen Sie also diese Module entsprechend der Hardware vom Telefon neu zusammen kombinieren. Kann man mit Constraint-Programmierung machen. Airbus, Kabinenlayout, da geht es also darum, dass man mit Constraint-Programmierungsmethoden das Layout ergonomisch optimiert. Also man will also sicherstellen, dass die wichtigen Anzeigen und Warnleuchten immer im Fokus des Piloten sind und die nicht so wichtigen Schalter und Warnleuchten ein bisschen abseits, die ganz unwichtigen vielleicht sogar im Rücken des Piloten und so weiter. Also da gibt es also auch natürlich sehr rigide Sicherheitsvorschriften. Dann gibt es natürlich so ein bisschen klassischere Bereiche oder offensichtlichere Anwendungen. Bei Siemens zum Beispiel zur Verifikation von Schaltkreisen, also überprüfen, ob ein spezieller Schaltkreis wirklich das macht, was er soll, ob er seiner Spezifikation entspricht. Oder natürlich am Finanzsektor kann man das für Portfolio, Finanzportfolio-Management auch ganz gut verwenden. Ich erwähne jetzt noch ganz kurz ein paar Dinge, die wir, also ich mit meinem Team, mit unseren Constraint-Werkzeugen gemacht haben. Das sind zunächst einmal ein paar klassische Anwendungen, die schon ein paar Jahre zurückliegen. Der Münchner Mietspiegel im Internet, da ging es darum, dass man den sogenannten Mietspiegel, das ist ja in Deutschland in den größeren Städten gang und gäbe, dass man statistisch erfasst, wie die Mieten in Abhängigkeit von gewissen Eigenschaften der Wohnungen sind und daraus Regeln erstellt und damit auch einen Rechtsanspruch hat und damit also sagen kann, meine Miete ist zu teuer, weil für eine typische Wohnung mit so und so vielen Quadratmetern in der Lage und mit einem kleinen Balkon zahlt man laut Mietspiegel nur so und so viel. In München gibt es einen Mietspiegel auch, aber das Problem war, dass dieser Mietspiegel, da gab es auch ein paar Regeln, aber die hat man dann auf ein Faltblatt gedruckt und wenn man das ausgefaltet hat, war das 2 Quadratmeter groß. Man musste sich dann für eine Beratung anmelden, das kann man bei der Stadt München machen, dauert 2 Stunden und dann fragte einen, wie hoch die Kachelung im Badezimmer ist. Weil in München ist es egal, ob Sie einen Balkon haben oder nicht, aber wenn die Kacheln im Badezimmer über 1,90 Meter sind, dann ist die Wohnung durchschnittlich teurer. Haben die Statistiker herausgefunden. Dafür gibt es natürlich einen Grund. Der Grund ist, dass in den 60er Jahren eine Renovierungswelle war und da hat man die Kachelung hochgezogen. Ja. Das heißt, wenn die Kacheln niedriger sind, die Fliesen, dann ist die Wohnung höchstwahrscheinlich nicht renoviert worden. seit 50 Jahren oder mehr. Naja, und dann sagen sie natürlich, das weiß ich nicht, ich muss heimgehen, nachmessen. Und dann sagt der Typ dort, ja, dann machen wir uns noch einen Termin aus, kommen Sie wieder. Wir haben das Ganze dann ins Internet gestellt und wir wollten das dann auch so machen, dass das Ganze also auch mit ungenau Angaben funktioniert. Und das war eigentlich recht einfach. Wir haben diese Regeln und Tabellen als Logikprogramm aufgeschrieben und haben dann die Formeln, die es da drin gab, und die Regeln durch Constraints ersetzt, 1:1. Ja, und wenn Sie das als Constraint haben, also auch die Ja-Nein-Fragen, dann rechnet Ihnen dieses System dann eben nicht einen konkreten Mietschätzpreis aus, sondern ein Intervall. Ja, also wenn du das und das nicht weißt, dann müsste die Miete in diesem Intervall liegen. Wir haben das ins Internet gestellt, das war zeitlang sehr populär, weil dann die Leute natürlich auch draufgekommen sind, das kann ich auch verwenden, wenn ich nach München ziehe, um abzuschätzen, was so 50 Quadratmeter Wohnung circa kostet. Lage egal. In München auch noch haben wir mit unserem Constraint-Ansatz ein System gemacht, um Lehrveranstaltungen zu Räumen zuzuordnen, auch wieder komplex, bestimmte Räume haben bestimmte Größen, damals gab es natürlich auch noch viele Räume ohne Beamer und wenn dann jemand gesagt hat, er braucht einen Raum mit Beamer, mit ungefähr so und so vielen Studenten, dann mussten wir das alles mit berücksichtigen. Wir haben sogar die Wege zwischen den einzelnen Standorten der Uni München berücksichtigt, also wir wussten, wenn ein Student in dem Semester, der muss ja diese Vorlesung machen und die andere macht er da drüben, dann kann er das nicht in 10 Minuten schaffen, da den Ort zu wechseln, also können die beiden Vorlesungen nicht aufeinander folgen. Kann man alles sehr schön wieder mit Constraints ausdrücken und haben dann auch so ein webbasiertes Werkzeug gemacht, das über 1000 Lehrveranstaltungen in der Woche plant. Die dritte klassische Anwendung, die wir mit Constraint-Programmen gemacht haben für Siemens, die dann auch in den USA ausgezeichnet wurde, weil wir eine der ersten waren, die das konnten, Mitte der 90er Jahre, war die Planung von Sendeanlagen für drahtlose Kommunikation. Da geht es also darum, dass Sie ein Gebäude haben und Sie wollen die Sendeanlagen so installieren, dass die optimal platziert sind, das heißt, dass Sie mit möglichst wenig Sendeanlagen auskommen, um den ganzen Bereich abzudecken. Das war damals für das DECT-System gemacht. Heutzutage stellt sich das Problem natürlich eher für WLAN-Abdeckung. An der TU München ist unsere Technologie auch mal im Einsatz gewesen, um solche Chip- oder Magnetkarten waren es damals noch, zu verifizieren, dass man dann nichts Böses damit machen kann oder die nicht manipulieren kann. Fürs Rijksmuseum in Amsterdam gibt es mit unserer Technologie eine interaktive Webanwendung, wo man sich eine Multimedia-Präsentation maßschneidern lassen kann. Also man klickt es dann, man interessiert sich für Bruegel oder die Nachtwache oder Vermeer und man hat 10 Minuten Zeit und man hat die Bandbreite bei seinem Internetanschluss und man möchte keine Audios sehen, sondern nur Videos und Bilder oder irgendwas und dann wird daraus eine maßgeschneiderte Präsentation generiert mit Hilfe unserer Constraint-Technologie. Wenn ich sage unsere Constraint-Technologie, dann meine ich eine Programmiersprache, die ich und meine Mitforscher entwickelt haben, die heißt Constraint Handling Rules, die werden Sie dann auch noch in der Vorlesung näher kennenlernen. Am MIT hat man Constraint Handling Rules verwendet, um Probleme im Semantic Web zu lösen. Semantic Web heißt ja letztendlich, dass man die Informationen, die es im Internet gibt, nicht nur rein syntaktisch verstehen will, sondern auch semantisch. Also was bedeutet das? Auf der Webseite ist das eine Adresse, ist das eine Preisangabe, ist das eine Zeitangabe, wird hier von einer Person gesprochen. Und dann hat man natürlich das Problem, dass man diese Informationen auch entsprechend verknüpfen will. Das hat man am MIT gemacht mit unserer Technologie. Das sind halt so typische Anwendungsszenarien. Man will Aktien kaufen oder man will ein englisches Buch kaufen. Dann kann man das natürlich bei Amazon in England, in den USA oder in Deutschland kaufen oder bei eBay. Die Preise sind in unterschiedlichen Währungen auf der Webseite an unterschiedlichen Stellen. Dann kann man natürlich so Constraint-Technologie verwenden, diese Informationen zu finden und zu vereinheitlichen und dann eben daraus Schlüsse zu ziehen. Was wir kürzlich erst entwickelt haben, ist ein Musikgenerierungssystem, das Touchscreen-basiert ist, also durch Berühren auf dem Bildschirm gesteuert wird. Da ist Constraint-Programmierung mit Zufälligkeit kombiniert, also mit stochastischen Methoden. Man kann hier also einige Einstellungen vornehmen und dieses System kann zunächst einmal, wenn es mit MIDI-Daten über Musikstücke gefüttert wird, den Stil lernen, nicht? Also wenn man Beatles oder Beethoven füttert, dann lernt das System so zu komponieren, im Prinzip wie Beethoven oder die Beatles. Wie funktioniert das? Man hat sozusagen so einfache Kompositionsregeln in diesem System und diese Regeln sind mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten versehen, dass die auch drankommen, weil die können sich natürlich zum Teil auch widersprechen. Harmonielehre und so weiter, Rhythmuslehre ist da drin reinkodiert in diese Regeln. Und wenn man es dann mit bestimmten Musikstücken füttert, gibt es also bestimmte Verfahren aus der Wahrscheinlichkeitstheorie, dass man die Wahrscheinlichkeiten der Regeln so anpasst, dass die Wahrscheinlichkeit maximiert wird, dass man mit diesem Regelsatz, mit diesen Wahrscheinlichkeiten genau dieses Musikstück generiert. Und damit hat man so gelernt. Also man lernt die Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Regeln. Also die Gewichtung, wenn Sie so wollen. Und dann kann man das in einem zweiten Durchgang dazu verwenden, um Musik zu generieren. In einem bestimmten Stil oder auch, wenn man die Wahrscheinlichkeiten anders wählt, in einem anderen Stil. Diese Idee, die gibt es natürlich schon seit Jahrzehnten, es funktioniert ja inzwischen ganz gut. Uns ging es mehr darum, das Ganze also relativ einfach zu halten mit Constraint-Programmierung und in ein nettes Interface zu verpacken. Andere Anwendung, an die man vielleicht nicht gleich denkt, die uns aktuell umtreibt, ist die Langzeitroutenplanung für autonome Roboter-Segelboote. Wir haben diesen Sommer an der Ostsee einen Langstrecken-Weltrekordversuch unternommen. So ein Roboter-Segelboot hat also niemanden an Bord, nur einen Laptop, Satellitenempfang, Sonnenzellen und so weiter. Es segelt von alleine. Und wir wollten diesen Sommer den Streckenweltrekord von 79 Seemeilen brechen. Die Routenplanung ist mit unserem constraint-basierten Werkzeug passiert. Es handelt sich hier natürlich um ein Optimierungsproblem. Wir laden vom Satelliten die Wettervorhersagen runter und die Meeresströmung und die Windströmungen interessieren uns im Besonderen. Blau ist das Wasser. Und dann wollen wir also hier eine Route planen. Und beim Segeln ist es halt so, dass man gegen den Wind nicht fahren kann. Und mit dem Wind ist auch nicht optimal. Optimal ist, wenn man so seitlich fährt. Und daraus ergibt sich also ein bestimmter optimaler Weg. Was der Constraint-Programmierung unserer Technologie entgegenkommt, ist, dass die Wettervorhersagen mit fortschreitender Zeit, also wenn man ein, zwei Wochen in die Zukunft geht, natürlich immer ungenauer werden. Man will also trotzdem eine relativ robuste Route haben. Das große Ziel, die Grand Challenge, ist, den Atlantik zu überqueren. Also wir haben zunächst einmal diesen Sommer an der Ostsee versucht, von Eckernförde aus in die Dänemark das Ding segeln zu lassen, um diese 79 Seemeilen einzustellen. Das war also eine der Routen, die wir da geplant hatten. Und wir sind leider am starken Wind gescheitert bei 72 Seemeilen. Also wir sind ganz knapp davor gewesen, den aktuellen Rekord einzustellen, aber wenn wir die Finanzierung hinkriegen, probieren wir es nächstes Jahr noch einmal und dann werden wir sicher diesen Weltrekord erreichen können. Das kann man natürlich alles noch als Spielereien abtun und darum möchte ich zuletzt eine Anwendung von unserer Technologie, also der Constraint-Programmierung und Constraint-Handling-Rules im Speziellen anführen. Das ist so die am meisten Geld bewegt. Es gibt in Neuseeland eine Firma, Securities, die hat CRR, also Constraint-Handling-Rules, verwendet und Prolog, um ein Stock-Trading-System zu implementieren. Sie sind Marktführer in Neuseeland und auch in Australien vertreten Mit dieser constraint-basierten Software werden täglich allein in Australien Werte von 250 Millionen Dollar bewegt und über 50.000 Trades vorgenommen, also Aktienordern vorgenommen, und unsere Technologie wird hier verwendet, einerseits um automatisches Trading zu machen, aber auch, und das ist vielleicht auch immer wichtiger, um überhaupt zu überprüfen, ob der Bearbeiter überhaupt das Recht hat, da 5 Milliarden schnell mal zu verschieben, ja, und ob das plausibel ist, was der da macht. Das heißt also dann Order Acceptance Checker und ein paar andere Dinge.